Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Sascha Kurfiss. Sascha Kurfiss verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Marketing und in der Beratung von Kommunikationsstrategien und war bei renommierten Agenturen wie Jung von Matt, Avantgarde und J. Walter Thompson in Deutschland und in China tätig. 2018 kehrte er aus China zurück und trat als Partner in die Unternehmensberatung XQ Digital ein, die sich auf digitale Geschäftsmodelle fokussiert. Seit 2019 führt er außerdem Innovationsreisen nach China durch, um Unternehmern und Führungskräften Einblicke in die chinesische Kultur und vor allem in die dortigen innovativen Herangehensweisen zu bieten. Mit mir spricht Sascha heute über aktuelle Entwicklungen in China mit einem Fokus auf den Innovationsbereich und mit Bezug auf geopolitische Themen. Es wird also ein spannendes Gespräch. Sascha, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, hallo Alexandra. Schön, dass ich da sein darf und freue mich, dass wir uns sozusagen offiziell auch mal wieder sprechen, seit, glaube ich, wir vor 4 Jahren auch schon mal so ein Gespräch hatten für dein erstes Projekt, ja?
Genau, du warst einer meiner ersten Interviewpartner von der China Impulse-Reihe. Und ich finde es immer wieder spannend, mich mit dir auszutauschen. Deswegen bist du heute bestimmt nicht zum letzten Mal hier.
Sehr schön. Dann lass uns mal loslegen. Es gibt so viel zu bereden, glaube ich.
Genau. Aktuelle Entwicklung in China ist ja unser Thema. Du hattest in den letzten Monaten, ähnlich wie ich, deine ersten China-Reisen nach der Pandemie. Und vielleicht können wir mal damit loslegen, dass du ein bisschen erzählst, was hast du vor Ort so beobachtet, was ist dir besonders aufgefallen in Bezug auf die Digitalisierung in China?
Ja, das mache ich gerne. Also ich war tatsächlich im November letztes Jahr war ich mal auf einer längeren Reise. Da waren wir mit einer Innovationstour wieder unterwegs und ich war auch jetzt in Shenzhen, Guangzhou, Hongkong vor 2 Monaten und habe da ausprobiert tatsächlich, wie das mit dem visumfreien Reisen funktioniert, was übrigens ganz gut passt. Das ist auch schon einer der Einstiegspunkte. Es hat sich einiges ein bisschen verändert. Aus meiner Sicht ist China für uns im Westen jetzt ein bisschen zugänglicher, was so die Technologie betrifft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber wieder mehr Fails. Also das ist so meine erste Beobachtung ist, ich komme tatsächlich jetzt viel besser rum als früher. Gerade Alipay hat es, glaube ich, geschafft, endlich mal ein englisches, Setup hinzubekommen in seiner App, sodass du dich quasi komplett bargeldlos auch jetzt in den Großstädten bewegen kannst. Weiß nicht, wie es bei dir gegangen ist, aber bei mir war Alipay super. Ich konnte wirklich U-Bahn fahren, ich konnte mir die High-Speed-Trains buchen, du kannst Flüge buchen. Also es funktioniert wirklich alles, ohne dass man tatsächlich Geld in die Hand nimmt. Das war früher nicht so oder es hat immer gehakt. Das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut, zumindest in Alipay, in WeChat eher schlecht. Aber das ist sozusagen die erste Erkenntnis, dass die Integration der digitalen Zahlungsmittel und der ganzen Digitalabläufe inzwischen so perfekt ist, dass wenn sie es wenigstens mal versuchen, auf Englisch umzustellen, eigentlich ganz gut funktioniert. So, das ist, glaube ich, das, was man schon mal als erstes sehen kann. Dann ist mir auch aufgefallen, wir fahren ja da immer hin, um uns Innovationen anzugucken und gerade auch Innovationen, die man dann draußen auf der Straße sieht. Und da würde ich sagen, ist in den letzten Jahren nicht so viel passiert, zumindest das, was man draußen sehen kann. Also man hat ja mal die Hoffnung oder das Gefühl, man fährt rüber und dann gibt's überall Roboter und vollautonome Fahrautos und Elektroautos und so. Das ist schon so, dass man Elektroautos an jeder Ecke sieht, aber die Robotisierung hat nicht in dem Maße an Geschwindigkeit aufgenommen, wie wir das, glaube ich, so ein bisschen uns gewünscht oder vorgestellt haben. Es ist eher so ein bisschen rückläufig. Also ich habe tatsächlich in dem einen oder anderen Restaurant oder auch Shop festgestellt, dass man wieder vermehrt auf menschliche Interaktion setzt und die Roboter tatsächlich in andere Bereiche verschoben hat. Also früher war es, kennst du vielleicht auch den Heidi Lau, da haben die alles mit Robotern an den Tisch gebracht. Das wird jetzt ein bisschen weniger gemacht, beziehungsweise die machen nur noch dieses Zubringer-Service und haben mehr Leute im Service eingestellt, die Entertainment machen. Also das ist auch eine, finde ich, relativ spannende Erkenntnis, dass Automatisierung und diese technologische Innovation irgendwann an die Grenze stößt, dass der Mensch dann doch lieber persönliche Interaktion bevorzugt. Und das ist jetzt spannend zu gucken, was da die Chinesen machen, weil da passiert dann doch wieder einiges in eine andere Richtung, die wir sonst so nicht, würde ich mal sagen, auf dem Schirm haben. Ansonsten finde ich, was mir auch aufgefallen ist, also man geht auch viel durch so Malls durch und guckt sich die Konzepte an von bestimmten Verkaufsoptionen und Showrooms. Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal so ein Shop-in-Shop-System, habe ich gesehen, für Elektroautos. Also wo du die ganzen Elektroautos von unterschiedlichen chinesischen Herstellern quasi in eigenen Boxen hast und das angegliedert an ein riesiges Shopping-Mall in Shenzhen. Das ist ziemlich cool, da werden wir auf jeden Fall hinfahren mit der nächsten Reise, weil so viel Elektroautos und unterschiedliche Hersteller auf einem Haufen siehst du sonst nur auf der Peking Auto Show. Und also keine Ahnung, da ist wirklich von NIO, BYD, der Hyper von GAC und Zeekr und noch ein paar andere Automarken, die ich mir oft gar nicht merken kann. Also das ist relativ spannend, was da passiert. Und also da gibt es immer wieder tolle Dinge zu sehen, muss ich sagen. Ansonsten ist es so, dass ich sagen würde, es lohnt sich immer noch nach China hinzufahren, weil die trotzdem bei ganz vielen Dingen so weit voraus sind im Alltäglichen mit Innovationsdingen und E-Commerce und anderen Sachen, dass du gar nicht, du weißt am Anfang sowieso nicht, wo du hingucken sollst, weil es so viele neue Eindrücke gibt. Und ich würde sagen, es ist auch wieder spannend. Es ist ein bisschen das Gefühl, Innovation ist immer noch stark, aber so ein bisschen gebremst. Also es ist überall so eine gedämpfte Stimmung zu spüren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so, dass ich das Gefühl habe, die Chinesen trauen ihrer eigenen, sage ich mal, Wirtschaft gerade nicht so über den Weg, ob sich das alles so weiterentwickelt, und das ist ja auch quasi alles gedämpft durch die Immobilienblase und andere Dinge. Also ich würde sagen, man ist ein bisschen zurückhaltender geworden. Man ist auch nicht mehr ganz so super aggressiv mit neuen Technologien. Man ist ein bisschen vorsichtiger geworden, weil einfach das gibt halt die Wirtschaft gerade nicht mehr her.
Ja, was per se auch gar nicht so schlecht ist, wenn man da ein bisschen eine Balance findet zwischen den langsamen Entwicklungen hier in Europa und den superschnellen Entwicklungen in China, dass man da ein bisschen gedämpft rangeht und dass man da auch vielleicht ein bisschen mehr vorher darüber nachdenkt, was sich entwickeln soll und was nicht, und nicht unbedingt alles auf einmal
ausprobieren muss. Ja, ich denke auch, es ist ein bisschen, ich sage mal, gesünder, ja. Und ich kenne das von einigen meiner chinesischen Freunde, die damals schon gesagt haben, ja, wir nehmen das zwar mit, aber die waren alle auch, die haben auch ganz schön gehechelt, ja, also mit der Geschwindigkeit, wie sie Sachen vorwärts schieben, das war jetzt auch für, glaube ich, für viele Chinesen nicht so einfach, ja, also so ein schnelles Tempo ist halt schon sehr anstrengend auf Dauer.
Ja, klar. Ja, und sonst teile ich deine Erfahrungen, wobei ich sagen muss, bei mir, ich hatte WeChat Pay und Alipay genutzt, und bei beiden kam es bei mir immer mal wieder vor, dass manche Zahlungen nicht funktioniert haben, aus recht willkürlichen Gründen, beziehungsweise nicht zu erklärenden Gründen, weil es im gleichen Laden einmal funktioniert hat, einmal nicht funktioniert hat. Das ist auch so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist, dass man zwar sehr, sehr gut durchkommt, auch als Ausländer mit dem Bezahlen, wenn man die Apps hat, aber es kann auch immer mal wieder vorkommen, dass es nicht funktioniert, und dann ist man schon ziemlich aufgeschmissen, weil auch nicht überall, es sollte zwar überall Bargeld akzeptiert werden, aber ganz oft haben sie in der Praxis, in der Realität gar kein Wechselgeld da, so dass man doch schon sehr auf die Digitalisierung angewiesen ist. Und wenn mal was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, muss man gucken, wie man da weiterkommt.
Ja, das stimmt. Also man braucht auf jeden Fall immer einen Plan B. Und wie du sagst, also es kann sein, es gibt dann kein Wechselgeld, oder du bist tatsächlich in einem Laden, der überhaupt gar kein Bargeld nimmt. Das gibt es ja auch. Und dann musst du mit viel Hände fuchteln und mit rudimentären Chinesischkenntnissen irgendwo Geld organisieren. Und es gibt ja immer eine Lösung, aber es dauert dann halt immer länger.
Ja, und das finde ich auch sehr spannend, dass du das mit der Robotisierung und Automatisierung angesprochen hast. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und ich hatte kurz vor meiner Abreise einen Artikel zum Thema Robotisierung in China geschrieben und hatte auch ganz viel darüber gesprochen, wie viel da automatisiert wird. Und als ich wieder vor Ort war, ist mir aufgefallen, wie viele Menschen es trotzdem noch gibt in den ganzen kleinen Läden, Supermärkten, wie du sagst, im Restaurant und so weiter. Und als Lieferfahrer vor allem für Meituan, die sind überall an jeder Straßenecke zu sehen. Und da war ich auch recht überrascht. Und gleichzeitig frage ich mich, wie es dann in Zukunft weitergeht, auch mit dem Thema Arbeitskräftemangel und alternde Bevölkerung und so weiter. Da sprechen wir nachher auch noch mal kurz drüber. Aber das wird auch noch mal interessant zu beobachten sein, wie China damit umgeht.
Ja, mit wobei vielleicht, Themen. Also nur als kurze Einführung, so, also ich glaube, es ist auch nicht so überraschend, wenn du das halt aus der Warte von Innovationsentwicklung betrifft, die ich auch häufig habe. Das ist ähnlich, wie wir jetzt das Thema mit Artificial Intelligence oder KI haben. Das ist super gehypt, es funktioniert auch toll, aber man stellt fest, dass der Mensch so schnell sich nicht adaptieren kann. Ja? Selbst wenn die Roboter oder KI bestimmte Tätigkeiten schon super gut könnten, die Prozesse umzustellen und das eigene Leben, das Alltägliche umzustellen, das ist halt doch nicht so einfach und es dauert viel länger. Also da ist Technologie uns quasi voraus und wir Menschen versuchen hinterherzukommen, aber ne, ich glaube, dass es einfach so dann Zwischenstadien gibt, wo man sagen, jetzt muss ich jetzt anpassen und dann dauert es einfach viel länger, dieses Plateau, ne, das wir jetzt angesprochen haben, das Plateau, dass die Roboter quasi oder diese Robotisierung im Alltag nicht zunimmt, das Plateau bleibt jetzt ein Weilchen, es gibt halt Ausprägungen und irgendwann kommt wieder der nächste Anschub, glaube ich, und mal gucken, also wie lange es dauert, ja.
Ja, das stimmt. Und wie hast du in diesem Zusammenhang so die Stimmung vor Ort empfunden?
So, ja, die Stimmung vor Ort ist tatsächlich schwierig, würde ich sagen. Ja, also die ist jetzt nicht negativ in dem Sinne. Sie ist, vorhin habe ich gedacht, sie ist gedämpft, ja. So habe ich es empfunden und zurückhaltend, was so Aussagen Richtung Vorwärtsgewandtheit und auch dem, wie es wirtschaftlich weitergeht, betrifft. Was man auch nochmal auf Straßenbild zu kommen ist, also was mir in Peking extrem aufgefallen ist, gerade in so ein paar speziellen Vierteln, wo früher viele Wanderarbeiter waren, da ist quasi leer. Also da fand ich auf der Straße echt wenig, also es gibt immer noch Staus, die Autos sind nicht weg. Aber die Wanderarbeiter, die auf den Bürgersteigen mit ihren Elektrorollern und Fahrrädern und was da alles unterwegs waren, die sind quasi, also die waren im November alle weg. Das war so ein bisschen erschreckend, ja, dass tatsächlich aus dem Stadtbild mal 1 Million Menschen ganz schnell verschwunden ist. Und das hat halt Hintergründe mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und das ist bei den Chinesen auch angekommen. Also bei meinen Gesprächen mit meinen chinesischen Freunden habe ich, also hinter verschlossenen Türen, doch deutlich negatives Sentiment, wie man so schön sagt, wahrgenommen. Die waren überhaupt nicht begeistert seit der Corona-Krise, wie bestimmte Dinge laufen und sind überhaupt nicht so positiv eingestellt, wie wir das sonst kennen. Also die arbeiten alle und man versucht immer noch Tempo zu machen und der Spirit ist immer noch gleich, aber er ist halt wirklich ungleich zurückhaltender. Ja? Und man versucht, glaube ich, auch jetzt händeringend Geschäft im Ausland hinzubekommen, weil der eigene Markt sozusagen das jetzt gerade nicht mehr hergibt. Ne? Also das sehe ich halt auch überall, dass unglaublich viele Anfragen aus China kommen, um jetzt nach Deutschland oder nach Europa zu kommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich von unserer Seite die geopolitischen Anweisungen sozusagen von Decoupling und De-Risking und so weiter. Und das ist natürlich für die Chinesen gerade ein bisschen schwieriger. Das ist seit 30 Jahren das erste Mal, dass wirklich so eine komplexe Krise da ist. Wobei ich der Meinung bin, sie haben schon ein paar Sachen gelöst, aber einige Sachen sind natürlich jetzt nicht so schnell planwirtschaftlich zu lösen, wie man sich das wünscht.
Ja, und man merkt vor allem, wenn man so wie wir auch den Aufschwung und den Optimismus der letzten Jahrzehnten miterlebt hat, merkt man schon, dass gerade auch die jungen Leute auch mit der Jugendarbeitslosigkeit und mit den ganzen Themen, die sie jetzt haben, auch vor allem als Uni-Absolventen, da habe ich auch ganz oft gehört, so von wegen Resignation und wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir wissen nicht, was wir machen wollen und gar nicht so ein optimistischer Blick in die Zukunft.
Ja. Also das habe ich auch ganz stark mitbekommen. Also die Jungen sind wirklich, also gerade in den Großstädten, mega frustriert. Ja. Vor allem, wenn dann natürlich von oben noch Ansagen kommen, sie sollen doch bitte aufs Land gehen wie früher, ne, um sich dort weiter zu bilden oder quasi irgendwie ihren Teil beizutragen. Das ist, glaube ich, für die junge Generation gerade echt schwierig, weil sie halt die letzten 30 Jahre in einem Umfeld aufgewachsen sind, die halt gar nicht so kommunistisch geprägt war, wie das mal früher der Fall war, ne? Bevor das ganze Ding losging. Und ich glaube, dass halt auch gerade aus der schulischen Sicht ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass da am Markt vorbei, sage ich mal, ausgebildet wurde, weil man natürlich hoffte, dass der Aufschwung so schnell vorangeht, dass man jetzt diese ganzen Uni-Absolventen auch unterbringt. Jetzt hast du aber ganz viele Uni-Absolventen, aber gar nicht so viele Hightech-Jobs geschaffen eigentlich in der Zeit. Oder es dauert halt einfach noch länger. Und diese Überbrückungszeit ist natürlich jetzt für die Jugend schon, das ist schon schwierig und ist schon ein Problem, muss man sagen. Mal sehen, wie die nächsten 5 Jahre da verlaufen. Ja, also das ist tatsächlich, das finde ich, einer der größten Probleme, so, die China gerade hat.
Ja. Ja, das stimmt. Das konnte ich auch so beobachten vor Ort. Ich möchte erstmal ganz kurz noch auf die deutschen Unternehmen in China eingehen, bevor wir nochmal ein bisschen über die Wirtschaft sprechen. Und zwar hat die AHK Greater China jetzt Anfang des Jahres eine Blitzumfrage durchgeführt unter den Mitgliedern zum Thema Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen in China. Und jetzt im April, also im letzten Monat, sind die Ergebnisse veröffentlicht worden, die besagen, dass fast 80% der befragten deutschen Unternehmen Investitionen in China tätigen, vor allem damit sie auch wettbewerbsfähig bleiben, weil es immer mehr chinesische Firmen gibt, die Treiber der Innovation werden. Das ist ja auch ein Thema des Podcasts immer mal wieder und wir haben uns auch immer wieder darüber unterhalten. Und ich möchte ein bisschen auf die Umfrage eingehen und dich dann auch fragen, was du zu den Ergebnissen meinst und was du in letzter Zeit dazu beobachten konntest, weil in der Umfrage nämlich 5% der Befragten ihre chinesischen Konkurrenten heute schon in einer technologischen Führungsrolle sehen, während 46% erwarten, dass sie in den nächsten 5 Jahren eine Führungsrolle übernehmen werden. In der Automobilbranche ist die Zahl sogar noch höher. Da sind es 58%, die erwarten, dass die inländische Konkurrenz, die chinesische Konkurrenz in den kommenden 5 Jahren einen Technologiesprung hinlegen wird. Und in der Umfrage, ich nenne jetzt mal ein paar Zahlen, ein paar Antworten der Unternehmen, bevor wir gleich drüber sprechen. In der Umfrage geben auch 47% der Firmen an, dass neben der Wettbewerbsfähigkeit als Grund für Investitionen in China der Fakt ist, dass die Kunden, die Partner vor Ort natürlich auch die Regierung zu mehr lokaler Produktion drängen. Also man sieht, dass sowohl die Produktion als auch die Forschung und Entwicklung immer mehr in diese Richtung China for China geht, wo Unternehmen auch sagen, dass sie bei sich selbst, also deutsche Unternehmen, Wettbewerbsnachteile sehen, vor allem beim Marktzugang, beim Zugang zu Netzwerken, zu lokalen Behörden, zu öffentlichen Ausschreibungen und so weiter. Und es wird von vielen Unternehmen laut dieser Umfrage erwartet, als Folge dieses verschärften Wettbewerbs mit den chinesischen Firmen, dass sie einen erhöhten Kostendruck haben werden, weniger Gewinn, einen geringen Marktanteil in Zukunft. Und um das Zitieren der Umfrage jetzt mal abzuschließen und dass wir dann uns kurz darüber unterhalten, viele der deutschen Unternehmen, die befragt wurden, bewerten im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz ihre Kosteneffizienz, die Zeit bis zur Markteinführung und ihre Innovationsgeschwindigkeit am schwächsten. Was meinst du denn zu diesen Ergebnissen? Das waren jetzt einige Daten und Zahlen und Antworten aus der Umfrage. Hast du das in letzter Zeit auch so beobachten können? Was hast du da so erlebt, auch im Gespräch vielleicht mit deutschen Unternehmen in China?
Ja, also ich würde mal sagen, das deckt sich mit dem, was ich so sehe und höre in meinen Gesprächen mitbekomme. Also vielleicht, da muss man jetzt ein bisschen rein drillen. Da gibt's ja, hast ja mehrere Sachen jetzt vorgebracht. Also ich würde mal sagen, eine der wichtigsten Sachen ist natürlich, also wir stoßen hier tatsächlich fast schon ins Herz der Geopolitik vor, was hier gerade auf ganz hohem Niveau natürlich gespielt wird. Aber wenn wir es mal runter so abschichten, ist ja das erste Thema, als deutsche Wirtschaft ist das ja einer der größten Märkte, die wir bearbeiten müssen. Und wir können uns ja in dem Sinne nicht leisten, diesen Markt einfach abzuhängen. Das heißt also, alle Firmen, die dort vor Ort sind, die haben jetzt tatsächlich sogar überraschend hohe Investitionen getätigt, die aber eigentlich gar nicht so überraschend sind, weil die müssen jetzt natürlich alle China für China machen. Also um De-Risking zu machen, musst du ja sozusagen deine Logistik auseinanderflechten und unabhängiger von China machen. Das heißt, wenn du in China Geschäft behalten möchtest, dann musst du in China extrem investieren, damit du alles in China auch produzieren kannst, was du in China für deine Produkte brauchst und nicht mehr vom Ausland zuliefern lässt, damit das also quasi unabhängig läuft. Also das ist sozusagen für mich gar keine Überraschung und wird mir auch von anderen Firmen bestätigt, dass das natürlich der Grund ist, warum sie da jetzt, sage ich mal, sogar mehr investieren als früher, um einfach da diese Unabhängigkeit ihres China-Geschäfts herzustellen, damit sie in China für China auch komplett produzieren können, selbst wenn die Grenze mal geschlossen werden würde in dem Sinne. Also das ist, glaube ich, nicht überraschend. Das müssen wir eigentlich meiner Ansicht nach sowieso machen, weil die Chance nicht mitzunehmen, dort diesen großen Absatzmarkt zu bedienen, ist natürlich für eine Exportnation wie uns eigentlich nicht zu machen. Das zweite Thema ist das Thema natürlich mit den Innovationen. Ja, das ist einer der Gründe, was wir unseren Mitreisenden oder bei unseren Reisen immer sagen. Also wir fahren ja nicht nur rüber, um Leuten zu erklären, wie sie in China Geschäfte machen, ja, sondern um genau dort hinzuschauen, wo gibt es denn Wettbewerber, ja, wo gibt es denn spannende Entwicklungen, Innovationen in genau eurem Umfeld, die ihr euch angucken müsst, weil entweder ihr könnt davon lernen, ja, oder ihr müsst euch dafür wappnen, dass diese Firma unter Umständen irgendwann mal in Deutschland vor eurer Tür steht und dort nämlich ihre Produkte verkauft, ja. Das sehen wir jetzt ja auch viel stärker, weil die Chinesen nämlich aus ihrem eigenen Heimatmarkt raus müssen, der nicht mehr so gut läuft, und ihre Produkte natürlich in Europa versuchen, an den Mann zu bekommen. Und wenn das gute Produkte sind, die günstiger sind und vielleicht fast technologisch auf dem gleichen Niveau, dann bekommst du früher oder später als deutscher Hersteller halt ein Problem. Ja? Also insofern ist das ein Thema, wo man auf jeden Fall hinschauen muss und aus meiner Sicht die Innovationskraft in China nicht unterschätzen sollte. Ja? Also das sind die zwei Themen, die da absolut, glaube ich, wichtig sind. Also wenn du in China bist, dann musst du in China investieren, um einfach dein Geschäft dort sozusagen zu halten und auch zu verteidigen. Und das Zweite ist, du musst einfach aus innovativen Gründen dorthin gucken, weil wenn du Pech hast, gibt es halt einfach einen Hersteller, der irgendwann 80% so gute Produkte baut wie du, aber halt eine Distribution hat der kann halt einfach Europa quasi mit seinen Fabriken einfach mal mitbedienen, ohne dass er da groß ins Schwimmen kommt, weil er einfach schon einen riesigen Heimatmarkt hat, den er sonst so bedient. Das sind die zwei Sachen, die du einmal angesprochen hast. Und einer ist natürlich noch das Thema Geopolitik und natürlich, dass es für die Deutschen oder für alle ausländischen Firmen schwieriger wird in China. Also es war ja schon immer ein bisschen schwierig, weil China natürlich kein komplett, Level Playing Field für uns bereitstellt. Das wird sich auch nicht ändern. Also das wünschen wir uns immer, das wird aber, glaube ich, auf lange Frist so nicht sein. Wir müssen dagegen anarbeiten als internationale Gemeinschaft, damit das besser wird und dass wir bessere Chancen haben. Aber wir müssen uns auch, glaube ich, immer darauf einstellen, dass wir so ein bisschen Nachteil hast du halt immer, ja? Egal wie gut du in China vernetzt bist und wie local du produzierst. Und den Nachteil, den wirst du einfach nicht komplett ablegen können. Ja? Aber ich würde sagen, Wettbewerb ist das Wichtigste und das sollten wir auch annehmen. Und ich glaube, das hat die deutsche Autoindustrie inzwischen auch mehr oder weniger gesagt. Ja, wenn es um Zölle und so geht, nee, lass uns lieber mit Innovationen ausfechten und nicht über Geld und irgendwelche Eingriffe in den Markt machen. Das wäre auch das, was ich von vielen höre, ist auch deren Meinung. Wir müssen einfach mehr in Innovationen und in Forschung und Entwicklung stecken. Wir müssen einfach besser und schneller werden. Und dann werden wir auch die Marktanteile uns sichern können. Ja.
Ja, und es wird auch viel in Forschung und Entwicklung vor Ort mit chinesischen Partnern mittlerweile gesteckt, weil, wie du auch vorhin gesagt hast, es ist wichtig, den Wettbewerb zu beobachten, wie innovativ der wird in China, aber auch dann jetzt mittlerweile teilweise mit dem Wettbewerb zusammenzuarbeiten, um zusammen weiterzuentwickeln.
Ja, gut, das ist aber eigentlich Globalisierung, so wie wir es uns ja eigentlich mal gewünscht haben, dass wir zusammenarbeiten, dort, wo es schneller geht. Es ist halt jetzt so das Problem, dass in Deutschland und Europa Sachen einfach teilweise so lange dauern, dass fast alle Forschungs- und Entwicklungsdinge plötzlich im Ausland stattfinden, weil die einfach dort schneller sind. Ja? Ob das jetzt irgendwelche Medizinprodukte sind, die man jetzt nach England verlagert, weil dort die Genehmigungen schneller gehen, oder ob man, weiß ich nicht, Innovation im Schienennetz macht in China, weil dort einfach unglaublich viel passiert. Das sind, glaube ich, so Dinge, die eigentlich aus der Globalisierung völlig in Ordnung sind, meiner Meinung nach. Aber sie dürfen halt nicht komplett einseitig werden. Und Europa ist da gerade ein bisschen langsam unterwegs. Und wir hoffen, dass wir da die Geschwindigkeit jetzt doch deutlich erhöhen in den nächsten Jahren.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben jetzt auch viel über das Thema Investitionen in China gesprochen. Und China bleibt ja nach wie vor der wichtigste wirtschaftliche Partner Deutschlands in Asien. In Deutschland herrscht aber, und da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen, auch ziemlich große Unsicherheit darüber, wie sich jetzt die wirtschaftliche, auch die politische Situation vor Ort in China entwickeln wird in den nächsten Jahren. Es gibt viele sozioökonomische Probleme. Wir hatten auch schon über die Immobilienkrise ganz kurz gesprochen. Ja. Jugendarbeitslosigkeit, Alterung der Bevölkerung. Ganz viel, was in China jetzt gelöst werden muss in nächster Zeit. Was sind so sonstige Probleme, die du zurzeit beobachten kannst, was da in China so passiert? Und was meinst du, müssen wir uns Sorgen machen, was die Wirtschaft angeht?
Das ist schwierig. Also ich habe jetzt bestimmt keine Glaskugel und da gibt es, glaube ich, draußen im Markt deutlich noch besser vernetzte Wirtschaftslenker, die da vielleicht eine bessere Meinung dazu haben. Also ich würde mal sagen, es wird ja immer im Westen sozusagen schlechte Stimmung verbreitet, dass China das nicht schafft. Und ne, das haben wir jetzt die letzten 30 Jahre gemacht und sie sind trotzdem noch da und es läuft eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, man muss da einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn man glaubt, dass man China sozusagen irgendwann mal schlagen wird, weil sie irgendwann mal eine Krise nicht auf die Reihe bekommen. Ja, das kann sein, würde ich mich auch auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Die Immobilienkrise war wahrscheinlich eine der größeren Themen, die auf der Uhr standen und auch noch stehen, wo es mal wirklich hätte kippen können. Aber aus meiner aktuellen Sicht von außen ist das zwar noch nicht gelöst, aber zumindest habe ich das Gefühl, erstmal also so weit eingedämmt, dass es gerade nicht weiter eskaliert. Aber ich habe schon vorhin gesagt, für mich ist das größte Thema eher diese Jugendarbeitslosigkeit, weil das einfach so ein Frustpotenzial in der jungen Bevölkerung bringt und das einfach die Zukunftsperspektiven einfach deutlich eintrübt und dann vielleicht nicht mehr dieses Momentum von Positivität und Neugierde da ist. Wenn das mal ein bisschen langsamer wird, dann bekommen die Chinesen, glaube ich, auch ein Problem. Aber ansonsten bin ich für China immer noch relativ positiv, weil sie unabhängig von ihren Problemen ja auch einen riesigen Markt vor der Haustür haben, nämlich mit dem Rest von Asien, wo sie unglaublich viele Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Und da ist ja ein großes Wachstum. Und ich glaube, man muss ja leider auch konstatieren, dass die Chinesen die einzigen sind, die für Afrika eine vernünftige Strategie haben, ja, wie sie vorankommen. Ja. Also im Vergleich zu uns, ja, die in Afrika leider nicht besonders gut vorangekommen sind. Also China hat jede Menge Möglichkeiten, in den nächsten 50 Jahren in den aufstrebenden Märkten Südostasien und Afrika einfach mitzugewinnen und versucht natürlich gleichzeitig seinen Einfluss nach Westen auszudehnen, um einfach eine Weltmacht zu werden. Und also ich sehe da viele Probleme, aber ich glaube, das können die schon schaffen. Also ich sehe da nichts, wo ich sagen würde, da muss man jetzt aufpassen. Also aufpassen sollte man immer. Also es gibt immer mal einen Kipppunkt, der dich irgendwie erwischen kann. Und meine Freunde, mit denen ich viel gesprochen habe vor Ort, die waren auch teilweise so negativ, dass ich da, okay, wenn wir Pech haben, dann macht es doch noch irgendwie einen großen Knall. Aber aktuell sehe ich das noch nicht so. Also es ist deutlich negativer, aber die Maschine läuft noch nach vorne. Und wenn der Rest der Welt jetzt sozusagen das einigermaßen wieder einfängt, dann bin ich mir sicher, wird China da ganz gut durchkommen die nächsten 5 Jahre. Und wir werden einfach und für uns eine gute Lösung finden müssen, wie wir mit China umgehen. Und zwar mit einem China, so wie es sich heute darstellt. Nicht mit einem China, das sich irgendwie verändert in unsere Richtung oder was sich vielleicht noch positiver gegenüber uns äußert, sondern wir müssen mit dem umgehen, was wir jetzt sehen, mit den ganzen geopolitischen Punkten, die wir teilweise halt gar nicht gut finden. Ja.
Klar, ja, und es ist natürlich schwer, das so vorherzusagen. Und wie du sagst, man kann die Stimmung im Land beobachten, aber es denken auch nicht alle gleich. Und ein großes Problem ist, wie du auch schon angesprochen hast, das Thema der jungen Leute, die gerade nicht ganz so optimistisch in die Zukunft blicken. Aber hoffentlich wird sich da auch einiges ergeben, was sich ändert. Und wo die Regierung auch mehr darauf eingeht, dass sie den Leuten eine bessere Perspektive bieten. Es geht ja auch viel um die Uni-Absolventen, die keine Jobs finden und so weiter. Hoffentlich kann da besser eingelenkt werden jetzt in nächster Zeit.
Ja, richtig.
Und wie ist es? Es geht ja auch in meinem Podcast ganz oft darum, dass wir eben nach China schauen, weil, und du hast es vorhin auch schon gesagt, es bringt ja nichts zu sagen, entweder wird China untergehen oder wir interessieren uns nicht dafür, weil wir mit der Politik nicht einverstanden sind. Das von diesen Perspektiven kann man gar nicht ausgehen. Man sollte hinschauen, man sollte schauen, was da passiert. Was ist so deine Meinung in Bezug auf diese ganzen Entwicklungen, über die wir heute gesprochen haben? Wieso ist es trotzdem wichtig oder eben gerade jetzt wichtig, nach China zu schauen und uns mit dem Land zu beschäftigen? Vielleicht als kurze Zusammenfassung von dem, was wir ja eigentlich schon angesprochen haben.
Naja, ich glaube, wir kommen wieder auf unser altes Grundproblem zurück, was eigentlich schon seit ich quasi das erste Mal 2008 da war und auch wahrscheinlich schon die Leute davor. Es ist einfach viel zu wenig Wissen in Deutschland vorhanden. Von der Schulbildung auch bis hin zu den Wirtschaftsunternehmen, auch gerade bei den Politikern. Obwohl ich gehört habe, dass sich dann doch einige dafür interessieren, aber man sieht doch relativ wenig, was, glaube ich, in Berlin oder so ankommt. Da gibt es auch, glaube ich, gerade ein ganz spannendes Buch von Wolfgang Hirn, kennst du wahrscheinlich auch, der da auch, glaube ich, relativ pessimistisch gerade drauf schaut, was unsere Politiker eigentlich über China tatsächlich wissen. Und also ich würde mal als Zusammenfassung sagen, wir sind in Deutschland eine Exportnation. Unsere Wirtschaftslenker unserer großen Firmen, die sind für uns unglaublich wichtig, weil wir nur so unseren Sozialstaat auf dem Niveau erhalten können, wie wir das alle haben möchten. Und da müssen wir uns einfach viel, viel mehr und viel intensiver mit den wichtigsten Märkten der Welt auseinandersetzen. Jetzt ist Amerika für uns relativ einfach, weil wir die ganze Information von Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg hier wirklich sozusagen mit der Erziehung aufgesogen haben und von China halt so gut wie nichts, ja, außer vielleicht in den 68ern, wo das mal en vogue war. Und deswegen ist mein Plädoyer, also man muss einfach sich Zeit nehmen und viel, viel mehr zum Thema China Informationen beschaffen. Das sind Bücher, das ist auch mal eine Reise, das kann auch eine private Reise sein, muss gar nicht zwangsläufig immer organisiert sein, wobei das natürlich hilft, ja. Aber ich sage, man muss sich einfach viel mehr damit beschäftigen. Und wenn ich sage beschäftigen, dann sollte man aus meiner Sicht lieber Bücher bevorzugen und nicht zwangsläufig irgendwie das nur über die Tageszeitung zu sich nehmen, weil dort einfach immer schon ein sehr vorgefertigtes Bild ist, was in den letzten 30 Jahren sich nicht besonders verbessert hat. Und auch die Berichterstattung ist immer noch häufig sehr einseitig. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ich mit einer Gruppe losfahre, sage, schön, wenn ihr alles schon gelesen habt, aber vergesst es mal, lasst einfach mal die Sache auf euch wirken, wenn man drüben ist und es mit eigenen Augen mal sieht. Weil dann fallen oftmals Puzzlesteine, die man vorher gelesen oder aufgesammelt hat, aber nicht so richtig zueinander gebracht hat, die fallen dann halt einem so richtig in den Schoß, wenn man das mal vor Ort erlebt hat, weil viele Dinge sind einfach offensichtlich, wenn man vor Ort ist, und lassen sich aus der Entfernung immer schwierig zu nennen. Ja. Und also ich glaube, wir müssen viel, viel mehr in China-Bildung investieren, ob das an Schulen ist, auch gerade die Geschichte zu erklären, auch Chinesischsprachkurse, etc. Also da gibt es so viele Dinge, die man machen kann und machen sollte. Das sollte auch tatsächlich mehr gefördert werden. Und leider sieht man aktuell genau das Gegenteil. Also wird also von der Regierungsseite, obwohl es im Koalitionsvertrag steht, relativ wenig Förderung gemacht, weil wir eben jetzt China als großen, soll ich sagen, als Rivalen auch nochmal darstellen. Partner und Rivale und Systemrivale und was auch nicht alles. Bedeutet auch, dass wir relativ wenig Geld investieren in sozusagen China-Bildung. Und das müsste man eigentlich viel mehr machen. Ja. Und vielleicht müsste man auch das Netzwerk, was wir hier haben, in die Unternehmen hinein, müsste viel stärker aktiviert werden, um Leute einfach mitzunehmen und mitzubilden, weil es halt einfach einer der wichtigsten Märkte und wir brauchen eine gute Partnerschaft mit China auf allen Ebenen und zwar eben auf Augenhöhe. Ne? Und das wird natürlich jetzt immer schwieriger für uns, je größer, je stärker China wird. Und ich glaube, da ist Bildung, also Bildung, dass man einfach China besser versteht, das allergrößte Gebot der Stunde, weil nur so wirst du vernünftige Wirtschaftsentscheidungen auch treffen können als Unternehmer, wenn du einigermaßen Verständnis dafür hast, was da abgeht und beziehungsweise oder du weißt, mit wem du dann sprechen kannst, um einfach dein Bild zu vertiefen. Ja,
ja, sehr guter Punkt. Und ja, es wird wenig in die Bildung investiert und gleichzeitig werden auch sehr viele, wie du auch schon gesagt hast, von dieser recht einseitigen Berichterstattung, alltäglichen Berichterstattung über China beeinflusst. Ich habe ja selber Sinologie, China-Wissenschaften studiert und wir waren damals schon nicht so viele Studenten, 2008. Aber was ich jetzt höre, wie leer die Kurse sind in diesen Fächern, in diesen Studienrichtungen, die mit China zu tun haben, das wird ja nur noch schlimmer. Dabei brauchen wir ja eigentlich mehr Wissen als vorher, um, wie du sagst, auch auf Augenhöhe dem Land zu begegnen und auch einfach zu wissen und zu verstehen, was da passiert, auch hinter den Kulissen.
Weil das Gute ist, es erscheinen immer mehr Bücher. Also Bücher ist offensichtlich die erste Quelle, wo es zumindest in die richtige Richtung geht, dass es einfach mehr Bücher gibt, die China, sage ich mal, kritisch und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Weil vielleicht, das müssen wir vielleicht auch mal eine Lanze schlagen. Wir sind hier zwar Leute, die in China waren und die durchaus China-freundlich sind. Wir sind aber nicht mit allem einverstanden. Also ich mit meinen Leuten, mit denen ich unterwegs bin, plädiere immer für, wir brauchen viel klarere Kante. Also wir müssen eigentlich viel, viel strenger und viel aggressiver, will ich nicht sagen, aber deutlich und konsequenter gegenüber China auftreten als bisher sozusagen. Und das bedeutet aber auch, dass man zu seinem Wort und zu seinen Taten halt stehen muss, und dann muss man auch auf Geschäft verzichten. Und bisher haben wir uns immer versucht rauszulavieren. Der Klassiker war immer, wir haben irgendwo Menschenrechte erwähnt, ja, wir haben es gesagt, aber am Ende haben wir die Kohle mitgenommen und haben irgendwo eine Fabrik gebaut, ja, und waren glücklich, so. Und das kannst du halt heute nicht mehr so machen. Heute musst du wirklich ganz klare Kante zeigen und sagen, das ist das, was ich haben möchte, und das bin ich gewillt dafür zu tun, und das bin ich auch gewillt dafür nicht zu tun oder eben nicht zu bekommen. Und da brauchst du halt einfach Wissen, warum du das machst.
Ja, das stimmt. Wissen und eine richtige Strategie, und du plädierst ja auch richtigerweise immer dafür, dass man sich die ganzen Entwicklungen in China vor Ort anschaut. Deswegen organisierst du auch immer wieder Innovationsreisen nach China. Die nächste findet jetzt im November 2024 statt. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie die Reise aussieht, was ihr da plant, wieso es auch wichtig ist, dass die Leute mitfliegen?
Ja, gerne. Also ja, natürlich ist es wichtig, dass die Leute mitfliegen, weil wenn keiner mitfliegt, dann fliegen wir natürlich auch nicht hin, oder wir fliegen nur alleine hin, dann kriegt keiner was groß davon mit. Also wir fliegen tatsächlich wieder am 16. bis 22. November. So ist es jetzt aktuell in der Planung. Das ist immer so unser Reisezeitpunkt. Das ist direkt nach 11/11, also nach dem Double 11 Event, ne, dem Singles Day, den der ein oder andere schon kennt, dem großen Verkaufsevent, weil da die Firmen wieder, sag ich mal, offener sind für Besuche. Und unser Ziel ist natürlich immer 15 bis 20 Leute mitzunehmen, möglichst auch unterschiedlich, nicht immer nur komplett sozusagen eine Industrie. Wir versuchen immer möglichst eine Bandbreite von unterschiedlichen Leuten zu haben, weil das allein schon mal der Garant dafür ist, dass unglaublich viel spannende Gespräche unter unseren Mitreisenden auch stattfinden, weil jeder Dinge aus einer anderen Perspektive sieht. Und das ist das, was wir quasi auf dieser Reise so richtig ankurbeln wollen. Also der Austausch der Mitreisenden mit den Leuten vor Ort, die wir treffen, und mit den Dingen, die wir vor Ort sehen. Und da gibt's einiges zu sehen. Also in der Regel, also dieses Jahr mal werden wir wieder drei Städte machen, also Peking, Shanghai, Shenzhen, also einmal quasi die Küste runter. Und damit man mal quasi von dem, sag ich mal, Old China in Peking bis hin zum kompletten neuen China in Shenzhen mal auch die Unterschiede der Städte sehen kann. Da besuchen wir in der Regel so 10, 12, 15, kommt so ein bisschen drauf an immer, viel unterschiedliche Firmen, die wir da treffen. Und mit denen wir dann sprechen, da gucken wir uns Innovationen an. Und das Spannende ist, dass wir uns natürlich nicht nur mit denen austauschen, sondern wir treffen auch auf Networking-Events Leute vor Ort, also sprich deutsche, europäische Expats, also Leute, die ja schon lange leben, oder wie man sagt, Old China Hands, die wirklich mal aus dem Nähkästchen Sachen erklären, die man vielleicht so nicht direkt lesen kann. Ja, und das gibt halt einfach ein unglaublich gutes Bild. Also du siehst unglaublich viel, du kannst viel mit Leuten diskutieren, vielleicht auch mit Leuten, die nicht aus deiner Industrie sind, die es nochmal anders sehen. Du triffst Leute vor Ort, du kannst ein Netzwerk aufbauen. Das ist also quasi das Idealbild, was wir sozusagen erzeugen wollen. Du hast hinterher quasi ein Alumni-Netzwerk, mit dem du deine ganzen China-Fragen eigentlich klären kannst, wenn du so eine Reise mit uns gemacht hast. Was wir halt auch noch machen, ist, weil du auch gesagt hast, was sieht man ja auf den Straßen? Also wir machen auch so, so Culture Walks. Also wir gehen auch raus. Also wir gucken uns auch natürlich ein bisschen Kultur an, ein bisschen Kunst, damit man auch mal sieht, was es drumherum noch an Sachen gibt, die vielleicht so nicht direkt in der Öffentlichkeit mal sind. Und wir gehen natürlich auch in Einkaufszentrum. Habe ich vorhin schon gesagt, wir werden sicherlich in das Einkaufszentrum gehen, wo wir die ganzen Autos auch noch angucken können, weil es immer von den Leuten gerne, wollen immer gleich die neuesten Autos sehen, mal reinsitzen, das ist ja für Deutsche immer ganz toll. Wir haben das inzwischen sozusagen gemacht, dass wir auch ein, zwei Masterclass anbieten. Also wir werden auch ein, zwei Themen uns rauspicken und die bevor wir quasi loslaufen, morgens nochmal in die Tiefe gehen. Ob das jetzt zum Beispiel E-Commerce ist, mit was hier gerade in Europa jetzt angekommen ist mit Shein und Temu, wo plötzlich darüber diskutiert wird, ob das der E-Commerce der Zukunft ist oder eben nicht. Das zu verstehen, wie das in China entstanden ist, warum das entstanden ist und was quasi bei uns in Europa ankommt und ob das gefährlich ist oder nicht, das vermitteln wir dann auch noch mit so Art Basis-Masterclasses, um einfach bestimmte Themen, die dann für die Gruppe wichtig sind, wirklich rauszupicken und zu beleuchten, bevor man dann draußen tatsächlich Leute trifft und die Sachen in der freien Wildbahn dann erleben kann. Und das ist meistens dann am Ende so ein dichtes Programm, dass die Leute quasi am Ende schon ziemlich kaputt sind, weil einfach dass so viele Eindrücke sind, ja, die du da in den 7-8 Tagen, wo wir unterwegs sind, aufnimmst, dass du hinterher also wirklich, das ist halt so wie wenn du auf eine große Konferenz gehst, da hast du wirklich einen Energieflash, bist aber auch total kaputt, ja, von den vielen Eindrücken. Weil ich habe das sagt das oft so, wir bringen euch jetzt mal auf China Speed. Das ist quasi China Speed in 7 Tagen. Also ne, 3000 Kilometer, irgendwie 10, 12 Firmen und irgendwie 30, 40 Network-Leute treffen. Da bist du schon, also hast du schon einen Overload, ja, irgendwann. Also da musst du gucken, was am Ende für dich relevant ist. Und wir vertiefen das in der Regel auch noch mit ein, zwei Terminen danach. Und bis jetzt waren alle Mitreisen immer schwer begeistert, weil ich glaube, es gibt keinen, der nicht das ein oder andere Vorurteil dann über Bord werfen durfte. Und vielleicht eins vorwegzunehmen, es gibt tatsächlich, weiß nicht, Alexandra, wie es bei dir ist, es gibt ein Thema, was immer als erstes kommt, da bitte, es ist so, das ist die urälteste Geschichte. Also man glaubt einfach nicht, wie groß China ist. Diese schiere Größe, das glaubt keiner. Also wenn du noch nie dort warst, das glaubst du, das ist groß. Aber du verstehst es dann halt nicht. Ja? Also, es ist halt einfach mal noch eine ganz andere Nummer, in einer 20-Millionen-Metropole zu stehen, als in Hamburg oder in Berlin mit 2 Millionen. Das ist nicht das Gleiche. Also bei weitem nicht das Gleiche. Und das ist das, was die meisten dann einfach erstmal so aus den Socken haut, dass die schiere Größe nochmal ihren Gedanken nochmal laufen lässt. Oh, wenn das jetzt in der Größe tatsächlich abläuft und in der Geschwindigkeit dann fallen so die Dominosteinchen, dass man plötzlich diese ganze Innovationsthematik versteht, warum das so interessant ist, da hinzugucken. Und also das ist das, was mich auch immer am meisten beeindruckt, ist, wie spannend das für die Leute ist. Also ich kann ja, für mich ist das Tolle dabei, als quasi Organisator und als, sagen wir mal, als Kuratierer dieser Reise, zuzugucken, wie die Augen der Leute groß werden und wie sich sozusagen deren Denken verändert in diesen 7 Tagen. Ja, das ist für mich eigentlich das Größte, ja, weil das einfach unglaublich spannend ist, hinzugucken, wie die sich sozusagen plötzlich ihr China-Bild zusammenbauen und wie sich so eine komplett neues Herangehen an China und Asien im weitesten Sinne dann ergibt. Und das, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass es eigentlich immer gelingt, weil wir eine total spannende Mischung immer aus Terminen und Leuten und Firmen. Also wir versuchen wirklich ein buntes Sammelsurium an Eindrücken zusammenzubekommen, dass du das maximale, sage ich, den maximalen Stimulus mitnimmst. Und ja, gelingt uns, glaube ich, immer ganz gut.
Ja, das glaube ich. Ich meine, alleine für mich, jetzt nach der Pandemie wieder vor Ort zu sein, Ende letzten Jahres, ich hatte auch schon große Augen. Und da kann ich mir vorstellen, gerade für die Leute, die zum ersten Mal in China sind oder die sich mit China nicht so gut auskennen, was sie da für Seiten entdecken und was du auch schon gesagt hast, es fängt schon an bei Kleinigkeiten. Oh, die Stadt ist sehr groß. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und dann geht's weiter zu den ganzen Entwicklungen, Innovationen, Digitalisierung im Alltag. Und ich finde es auch super, dass ihr diese Mischung habt aus auch mal Masterclasses und Vorträgen und Workshops und so ein bisschen Theorie-Teil und dann die Praxis, dass man gleich auf die Straße geht und das alles sich auch selber anschauen kann.
Ja, absolut. Also da gibt es ja immer genug zu gucken. Wobei man immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das muss schnell sein, weil die Chinesen probieren ja so viele Dinge aus. Ne? Weißt ja auch, hier, also der Klassiker, den man immer besucht, ist natürlich so ein Fresh Hippo oder Himmer Supermarkt. Ja? Und die wachsen aber natürlich, sag ich mal, auch ganz schnell in die andere Richtung. Also die haben, das wollte ich nochmal sagen, was an Innovationsgeschwindigkeit ist. Also finde ich, da ist Hirma Supermarkt super. Die haben halt während Corona 12 unterschiedliche Store-Konzepte ausprobiert, wovon es heute, glaube ich, nur noch eins gibt. Ja. Mhm. So. Also, aber die haben es probiert. Ne? Wir haben, glaube ich, während Corona nicht besonders viel ausprobiert. Und Und da kannst du halt unglaublich viel lernen. Also du kannst auch Sachen lernen, die nicht funktioniert haben. Also auch das gibt's natürlich. Und das ist halt spannend, weil die in der Regel einfach viel mehr ausprobieren. Man muss einfach nur ein bisschen aufmerksam hingucken oder, sag ich mal, den richtigen Leuten folgen. Da gibt's auf LinkedIn echt auch ein paar spannende Leute, denen man folgen kann, die sich halt mit Spezialthemen beschäftigen. Und dann kriegst du da ganz viele Sachen mit, ja.
Ja, das stimmt. Und das ist das, was ich auch gerne sage. Wir müssen zum einen schon auch mittlerweile nach China schauen, um zu lernen, was dort gut funktioniert im Innovationsbereich, aber eben auch das, was du jetzt gesagt hast, um zu lernen, was nicht funktioniert und was man vielleicht auch gar nicht mehr ausprobieren braucht, weil sie das schon ausprobiert haben und man gesehen hat, dass es nicht geklappt hat. Oder eben so ein Konzept zu nehmen, das zu verändern und das anders auszuprobieren.
Ja, so, genau, so sehe ich es auch. Also das ist ja das Spannende tatsächlich, ja. Learning by doing. AB, ich sag mal, China immer der größte AB-Test der Welt, ja. Also was die ja ausprobieren. Und bis jetzt fahren sie ganz gut damit.
Das stimmt. Ja, da bekomme ich auf jeden Fall große Lust, mit dabei zu sein bei der Innovationsreise. Das klingt auch, wenn man sich schon so mit dem Land auskennt, klingt das ja trotzdem immer noch spannend und es gibt ja immer was Neues zu entdecken. Ich werde auch den Link posten zur Anmeldung, den du mir geschickt hast. Und dann freuen wir uns, wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen Fragen haben zu der Reise, dass sie sich bei uns melden.
Genau, gerne. Die können sich dann melden und kriegen Infos und wir sprechen drüber und dann schauen wir, wie sich das ergibt. Kann ich nur bestätigen. Also wir haben auch Leute, Wiederholungstäter dabei, auch Leute, die schon in China waren und die das immer mal wieder machen, weil es einfach, also es verändert sich ständig was und man lernt halt immer wieder was Neues. Also es geht mir genauso. Also ich sehe dann manchmal auch Sachen zum ersten Mal, wo ich denke, Mensch, wie konnte mir das 5 Jahre lang entgehen, ja? Aber es ist halt, also ist einfach ein Riesenland, ja, da kannst du auch nicht alles sofort erkennen und schon gar nicht aus den sozialen Medien oder aus der Zeitung entnehmen.
Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich poste auf jeden Fall den Link zur Anmeldung und wenn sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mit dir auch im Nachgang austauschen möchten zu den Themen, die wir heute besprochen haben oder auch zur Innovationsreise, wo können sie dich am besten online finden?
Also mich findet man am besten natürlich über LinkedIn. Ich glaube, ich werde mal hier auch in den Shownotes reinschreiben oder über meine sage ich mal, Consulting-Firma XQ Digital. Da kann man mich auch finden. Da gibt es auch immer alle möglichen Informationen.
Sehr gut, das werde ich auch mit dazu posten. Und zum Schluss noch 2 kurze Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Zum einen, hast du eine Empfehlung, welche Internetressource unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nutzen sollten oder welches Buch, du hast vorhin ja auch Bücher angesprochen, sie jetzt unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen?
Ja, ich habe mir das überlegt, das ist jetzt total schwierig, weil ich habe, glaube ich, heute einfach unglaublich, ich habe so viele Sachen, die ich heute dir mitteilen können, also ich muss mir beschränken, was man da jetzt am besten sagt. Also tatsächlich finde ich Bücher momentan tatsächlich relativ spannend, deswegen würde ich hier gerne mal 2 in die Runde werfen. Aktuell gibt es 1 von Janka Oertel, das heißt Ende der China-Illusion, ne, wie wir mit Pekings Machtansprüchen umgehen müssen. Das ist relativ aktuell beleuchtet, finde ich China mal ganz spannend, auch wirklich positiv und negativ und versucht da beide Seiten ganz gut umzudrehen. Das fand ich relativ interessant als Einstieg so. Ich glaube, bei unserem ersten Treffen habe ich gesagt, also wer sich wirklich tiefgründig mit China beschäftigt, der sollte irgendeinen Historienschinken lesen, um die Geschichte von China zu verstehen. Das gilt quasi immer noch, aber da findet jeder, glaube ich, irgendein Buch, was spannend ist. Ansonsten es gibt noch ein englisches Buch, das heißt Dragon Tactics. Das finde ich sehr spannend. Von Aldo Spagna. Und ich glaube, Sandrina Zerbib, kann es gar nicht genau lesen. Das sind auch Leute, die in China lange gelebt haben und lange gearbeitet haben, auch in der Marketingbranche, also wo ich unterwegs war. Und die haben so ein bisschen aufgedröselt, wie chinesische Unternehmer denken und haben da so Taktiken abgeleitet. Das ist total spannend, weil man sieht jetzt nicht nur in China natürlich Innovationen entstehen, sondern es gibt auch sozusagen neue Denkschulen, so wie in China, wie in Japan früher, als die Autoindustrie da aufkam, so Kaizen und so andere Methoden aufkamen. So gibt es jetzt in China ein paar Methoden, die interessant sind und die man sich mal angucken kann. Und da in diesem Buch werden einige aufgelistet. Also die 2 kann ich empfehlen, die sind relativ aktuell, da kann man mal reingucken. Und Internetressourcen würde ich eher sagen, es gibt echt inzwischen mehrere, die, glaube ich, schon viele von dir geteilt wurden. Ich würde aber mal was anderes machen, sagen, vielleicht schaut ihr lieber mal auf LinkedIn und versucht, also mir und 1-2 anderen Leuten zu folgen, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil da kriegst du halt oft sehr aktuelle Sachen und gute Links zu anderen Artikeln, die aktuell irgendwo geschrieben werden. Also wir sind ja immer die erste Instanz, die sagen, oh, das ist ein guter Artikel, weil der alles richtig beleuchtet und nicht so einseitig ist. Und das wird dann sozusagen in unserer Bubble geteilt. Und wenn man sich da reinhängt, würde ich sagen, dann kriegt man schon so alltäglich viel mit. Ja, das wäre, glaube ich, besser als einfach nur eine Webseite, die du sowieso nie ansurfst dann.
Ja, das stimmt. Und das Beste an dieser Frage finde ich tatsächlich, dass ich selber Buchempfehlungen bekomme, weil ich deine zwei Buchempfehlungen noch gar nicht kenne. Ah. Das heißt, da werde ich mich auch gleich danach hinsetzen und die zwei Bücher raussuchen. Und,
ich hätte sogar noch eine dritte, wenn du willst, aber die ist jetzt eher was für Fachpublikum.
Gerne.
Also für Leute, die sich wirklich tiefgründig mit beschäftigen und so wie wir eher so China-Versteher sein wollen, gibt es eine, ich glaube, es ist eine wissenschaftliche Abhandlung, von Björn Alpermann, Xinjiang, China und die Uiguren, auch sehr zu empfehlen, weil es mal eine sehr, ja, ich würde mal sagen, sehr wissenschaftlicher Herangang ist, das ganze Thema mit den Uiguren der letzten 200 Jahre aufzudröseln. Und ich glaube, für jeden wie uns, der sich mit China beschäftigt, ist das ein Thema, das sollte man kennen. Und man sollte auch eine Meinung dafür haben, ja, weil das ist ein schwieriges Thema und es kommt immer in Diskussionen auf den Tisch.
Das stimmt. Das kenne ich in der Tat schon, aber kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Also danke, dass du das auch nochmal erwähnt hast.
Ja, sehr schön.
Und zum Schluss noch, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich aktuell so die Top 3 Themen, die Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt?
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt drei Themen hätte, wo ich sagen würde, das ist das allererste, wo ich machen würde. Also eins, was mir gerade immer so ein bisschen spannend vorkommt, ist das Thema so AI-Avatars, also AI-basierte oder KI-basierte Chatbots und virtuelle Charaktere im Rahmen von E-Commerce. Das finde ich, glaube ich, spannend. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was in China besonders gut funktionieren wird und auch deswegen dort stark vorangetrieben wird. Im Vergleich zum Westen, ich glaube, da haben wir einige sehen. Dann gucke ich tatsächlich auch interessanterweise, obwohl ich mich vorher mit E-Commerce nicht so oft beschäftigt habe, jetzt mehr hin, was so der Next Level E-Commerce in China macht. Also was machen Shein und Temu, ja, die jetzt alle nach Europa kommen? Was machen die Muttergesellschaften, ne, mit Pinduoduo und so weiter? Was machen die eigentlich in China? Was ist denn da der nächste Schritt? Gibt es da was? Weil aktuell so ein bisschen Kampf tobt, welches sozusagen, ob das unser E-Commerce-Modell verändert, ja, weil unser E-Commerce-Modell hat sich ja die letzten 10 Jahre, seit Amazon erfunden wurde, eigentlich gar nicht groß verändert und die Chinesen sind die Ersten, die jetzt mal an dieser Primus-Rolle von Amazon rumschrauben und Sachen mal neu machen. Ja. Das ist relativ spannend, also das finde ich eines der spannendsten Themen aktuell, sich das anzugucken. Und ansonsten beobachte ich das Thema so Robotisierung tatsächlich immer noch, also quasi Robodogs und humane Roboter. Da haben wir auf unserer letzten Reise auch einige Firmen gesehen, die sich in dem Feld beschäftigen. Das ist, glaube ich, für China ein relativ spannendes Feld, weil mit alternder Gesellschaft und so weiter sie doch viele Sachen automatisieren werden wollen und deswegen da unglaublich viele Ressourcen zusammen mit KI drauf werfen. Da wird man sicherlich einiges sehen. Und oder sehen können. Also das lohnt sich da auf jeden Fall, ein Auge drauf zu haben.
Auf jeden Fall. Und gerade auch das Thema Roboter, was du angesprochen hast, das ist mir auch bei der letzten China-Reise aufgefallen, dass sehr viele Unternehmen in China jetzt auch humanoide Roboter weiterentwickeln und dass sie auch so ein bisschen das Ziel und den Traum haben, in den nächsten paar Jahren ganz viele Haushaltsroboter einzuführen, erstmal in China und dann auch aber im Rest der Welt. Und das ist auch ein ganz interessanter Aufhänger, weil ich vor kurzem auch einen Artikel für das Vienna Journal of Asian Studies dazu geschrieben habe, wie sich auch diese ganzen sozioökonomischen Faktoren darauf auswirken, genau was du auch gerade genannt hast, die alternde Bevölkerung, die jungen Leute, die vielleicht manche Jobs auch gar nicht mehr machen wollen, der Arbeitskräftemangel und alles, was so an Themen dazukommt, das kann ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ja, absolut. Also vielleicht auch nochmal da eine recht aktuelle, weil es ist ja hier gerade auch OMR und da war der Herr Schmidhuber da, einer der Erfinder von KI. Das fand ich auch nochmal spannend, gerade auch auf den Bezug auf Roboter, weil natürlich der nächste Schritt ist, KI nicht nur in so Large-Language-Models zu kleben, sondern die natürlich in humanoide Roboter einzubauen, ja, oder in Roboter, die sozusagen dann reagieren. Aber das Problem ist natürlich, diese Roboter, die mit der physikalischen Welt reagieren, die kannst du halt nicht eine Million Mal in der Virtualität testen, sondern die müssen in der echten Welt getestet werden. Und das dauert halt viel, viel, viel länger und die gehen halt kaputt und so. Und ich glaube, da hat China wieder seinen Skalierungsvorteil. Die werden das halt, wie jetzt auch schon bei vielen Sachen, relativ schnell in der echten Welt mit vielen, vielen Modellen ausprobieren und deswegen da wahrscheinlich wieder einen Vorteil bekommen, wohingegen wir in Europa das wieder aus Risikogründen nicht machen wollen. Und da werden die unter Umständen wieder einen Fortschritt erzielen, den, wo wir vielleicht wieder hinterherhinken. Also das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass China wieder spannend wird für das Thema Robotik. Und sind wir mal gespannt, was wir da tatsächlich in den nächsten ein, zwei Reisen da vor Ort sehen können.
Ja, das stimmt. Ja, Sascha, ich könnte mich wie immer für Stunden und Stunden mit dir unterhalten. Aber leider sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angekommen.
Wir sind überzogen, haben wir ja schon.
Ja, aber ja, das werden uns die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt verzeihen bei den spannenden Themen. Und genau, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ich bin mir sicher, wir werden uns ganz bald widersprechen.
Ja, danke, Alexander, hat mich gefreut und ich hoffe, dass wir dann vielleicht doch mal im November zusammenreisen könnten. Das wäre doch mal ein echtes Highlight, ja.
Das stimmt, ja. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, sie sollen sich auf jeden Fall die Infos zur Innovationsreise anschauen und sich bei Fragen auch melden oder beziehungsweise gleich anmelden für die Reise.
Ja, genau. Super.
Danke, Sascha. Bis bald.
Danke, bis bald. Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!